Ich hoffe, ihr seid mit einer Bibel bewaffnet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ihr könnt sie heute gut gebrauchen. Also, wie schon gesagt, wir sind in der Tageslese. Und wer die Tageslese macht oder sie nicht macht und gespickelt hat, der weiß, da sind wir heute im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 16. Und der Text heute geht ab Vers 25 los, die 8 Verse oder 9 bis zum Ende des Kapitels. Also Johannes 16, ab Vers 25. Und ich lese das jetzt. Ich habe euch auch hier auf einer Präsentation die Sachen abgedruckt, weil wir nachher noch mal ein bisschen genauer in den Text reinschauen werden. Aber wir springen nachher durch einiges an Text. Und wenn ihr da dann genauer bei euch in der Bibel manches nachlesen könnt, das ist sicher hilfreich, auch wenn ich jetzt schon einiges auf der Leinwand zeige. Also hier spricht Jesus: Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Denn ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger: Siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist ein Bibeltext, in dem vieles drinsteckt. Ich habe ihn hier jetzt mal auf einer Folie zusammengepackt. Was würdet ihr sagen, um was geht's denn in diesem Text? Was ist der Schwerpunkt oder was ist ein Thema, was euch ins Auge sticht? Tod und Auferstehung von Jesus. Die Verheißung vom Heiligen Geist. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern.
Ein unheimlichen Zuspruch im Vers 33.
Ein Zuspruch. Habt ihr Angst? Zuspruch im Vers 33. Ja. Seid getrost.
Er nimmt nicht nur Abschied, er sagt ihnen auch, dass sie ihn wiedersehen werden.
Es ist nicht nur ein Abschied, er verheißt auch, dass sie ihn wiedersehen. Genau, ich bin mal in der Vorbereitung durch diesen Text gegangen und habe mir angeschaut, welche Themen ich da so drin sehe und was auch in dem Text vielleicht so ein bisschen zusammengehört. Und ich habe jetzt mal 6 verschiedene Themen, die man hier drin findet, und das sind nicht die einzigen, ja, die habe ich jetzt mal hier ein bisschen herausgehoben. Und zwar zum einen geht es hier um Zeit oder um Zeitpunkte. Jesus redet hier von genau, es kommt die Stunde an jenem Tag. Und die Jünger antworten ihm und sagen: Aha, jetzt redest du. Ja? Und der andere sagt: Ja, jetzt glaubt ihr. Aber es kommt die Stunde und ist schon gekommen. Also hier geht es um einen Zeitpunkt. Den Zeitpunkt, der jetzt ist, den Zeitpunkt, der kommt. Es geht um Zeit. Es geht aber, gibt auch noch ein anderes Thema, was man hier drin findet. Es geht um Gleichnisse oder darum, dass Jesus sagt: Hey, es kommt jetzt ein Zeitpunkt, ab dem werde ich nicht mehr in Gleichnissen reden. Das habe ich zu euch in Bildern gesagt. Das bezieht sich auf das, was er davor gesagt hat. Na, und jetzt, es kommt die Stunde, da werde ich nicht mehr in Bildern zu euch reden, sondern euch frei, also unmittelbar heraus verkündigen von meinem Vater. Das ist das zweite Thema, was ich hier drin gefunden habe. Das dritte Thema, was ich hier drin gefunden habe, ist im Namen Jesu bitten. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Ein viertes Thema, was ich gefunden habe, da geht es darum, wer Jesus ist, was ihn ausmacht. Er sagt, ich bin von Gott ausgegangen und in die Welt gekommen. Und die Jünger antworten, ha, jetzt wissen wir, dass du alles weißt und du brauchst es nicht, dass jemand dich fragt. Und darum glauben wir auch, dass du von Gott ausgegangen bist. Und danach sagt Jesus noch, ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir und ich habe die Welt überwunden. Das sind Dinge, die sagt Jesus über sich selber, über das, was ihn ausmacht. Und dann, ihr habt es auch schon gesagt, Abschied, hier in einem halben Satz sagt Jesus auch das hier. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Interessant ist, dass er sagt es zwar und daraufhin antworten die Jünger und die sagen, ja, jetzt, wo du das sagst, das wissen wir. Aber das, was sie von dem, was er sagt, wiederholen, ist gar nicht dieser halbe Satz. Sie sagen, ja, jetzt wissen wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Aber dass dieses, ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater, dass das was ist, was nicht irgendwann mal in der Zukunft ist, sondern dass das was ist, was unmittelbar bevorsteht. Das haben sie noch nicht realisiert. Und dann geht es darum, wie es mit den Jüngern weitergeht. Die letzten zwei Verse. Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Da geht es um das, was die Jünger erwartet ab jetzt. Und ich habe mich schwer getan, weil ich habe gemerkt, im Rahmen von so einer Bibelstunde, ich kann gar nicht all diese Themen hier an einem Abend durchnehmen. Und deswegen musste ich mich entscheiden, wie setze ich denn jetzt hier den Schwerpunkt? Und da habe ich mir nicht nur den Text angeschaut, sondern auch die Texte drumherum und habe gemerkt, es gibt zwei Themen, die sind da ganz besonders wichtig. Die findet man nicht irgendwie woanders nochmal in demselben Maß, sondern die sind hier ganz besonders wichtig aus meiner Sicht. Und die möchte ich jetzt heute rausgreifen und näher beleuchten. Von denen denke ich, dass sie hier ganz besonders im Mittelpunkt stehen. Und zwar geht es um die zwei Themen. Das eine ist Zeit und Zeitpunkte. Und das andere Thema ist dieses im Namen von Jesus bitten. Und ich glaube auch, dass beides sehr nah miteinander zusammenhängt. Und ich hoffe, ich schaffe es euch mitzunehmen, denn ich habe in den letzten Wochen da wirklich viel an Text davor und danach gewälzt. Und ich glaube, dass der Text, den wir heute anschauen, wirklich da, ich sage mal, nur so ein bisschen die Spitze des Eisberges bildet. Und wir müssen ein bisschen den ganzen Eisberg uns heute angucken. Und das versuche ich mit euch. Und wir schauen mal, ob das gelingt. Also zuerst geht es um den Zeitpunkt. Und wenn es um Zeitpunkt geht, dann muss ich natürlich die Frage stellen, ja, zu welchem Zeitpunkt hat denn Jesus das hier gesagt? Wann war denn dieser Dialog von Jesus mit seinen Jüngern? Wann genau hat Jesus das gesagt, was Johannes hier für uns aufgeschrieben hat?
Das war nachdem sie das Passamahl miteinander gegessen
haben. Nach dem Passamahl? Ja, genau, also es ist der Abend des letzten Abendmahls. Das heißt, vor der Gefangennahme und Kreuzigung von Jesus ist das die letzte Gelegenheit, in der Jesus in Ruhe nochmal Zeit mit seinen Jüngern verbringen und mit ihnen reden kann. Die letzte Gelegenheit, die in dieser Form zusammen haben. Und wenn man sich das anschaut im Johannesevangelium, dann stellt man fest, dass ab Kapitel 13 über vier Kapitel hinweg berichtet uns der Johannes. Und der Johannes war jetzt nicht irgendwer. Der Johannes war einer der engsten Vertrauten von Jesus. Der Jünger, der beim Abendmahl direkt neben ihm lag. Ja, der hat uns das berichtet in vier Kapiteln, was Jesus an diesem Abend mit ihnen besprochen hat. Und den Abend, den möchte ich euch mit euch jetzt mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf anschauen. Denn ich glaube, als alte Bibelstundenhasen kennt ihr die meisten Passagen, die da drin vorkommen. Man sieht sie nur meistens nicht so in einer Zusammenschau. Der Abend beginnt mit dem Abendmahl, okay? Und nach dem Abendmahl, Johannes 13, ab Vers 1, da lesen wir dann Folgendes. Da geht es mit dieser Fußwaschung, passiert hier. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus der Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, also nach diesem Passafest, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er Jesus verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand Jesus vom Mahl auf, legte seine Kleider ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Und dann kommt diese Fußwaschung. So beginnt diese Zeit nach dem Passa, nach diesem Abendmahl, mit dieser Fußwaschung und mit dem Hinweis von Johannes, hey, zu dem Zeitpunkt hatte Jesus eine völlig klare Sicht auf das, was kommen wird. Es ist jetzt nicht so, dass Jesus zu Beginn seines Wirkens nicht wusste, was auf ihn kommen wird. Aber Johannes betont nochmal, ihm war da völlig klar, was auf ihn zukommt. Direkt darauf, ab Johannes 13, Vers 21, wird berichtet, dass Judas diese Runde verlässt. Weil Jesus sagt, das, was du zu tun hast, das tu bald. Und dann geht der. Und die anderen checken es erstmal nicht. Die denken, der hat wieder irgendwelche Geldangelegenheiten zu regeln. Und dann, ab Vers 31, da spricht Jesus von seiner Verherrlichung und er gibt den Jüngern, wie er sagt, ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dann kündigt er noch die Verleugnung von Petrus an. Auch das ist ein bekannter Text. Und dann spricht Jesus darüber, dass er der einzige Weg zum Vater ist. Da drin sagt er zum Beispiel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann in Kapitel 14 kündigt er auch noch den Heiligen Geist an, dass der kommen wird. Und dann spricht Jesus über einen ganz speziellen Frieden und in dem Zusammenhang, da erwähnt er was, und das möchte ich euch jetzt hier vorlesen, steht in Johannes 14, ab Vers 27, da sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und jetzt habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es nun geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, sagt er. Ja, noch ungefähr 2 Kapitel. Und dann kommt ein Aufbruch. Da sagt Jesus hier, steht auf und lasst uns von hier weggehen. Also jetzt, Abendmahl war, Fußwaschung war und jetzt stehen sie auf und machen sich bereit zu gehen. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob die nächsten 2 Kapitel, die wir lesen, ob sie da dann schon unterwegs waren oder noch so am Aufbrechen und da standen. Aber es geht hier weiter. Ne? Der Abend nimmt seinen Lauf. Das geschieht nicht hier irgendwo so in der hohlen Luft. Ne? Die reden miteinander auf dem letzten Gang. Und was ist das Erste, was Jesus jetzt hier sagt, wo sie aufgebrochen sind? Johannes 15. Da spricht er vom wahren Weinstock. Da steckt das drin mit: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir und ich in euch. Und dann sagt Jesus nochmal: Ich gebe euch dieses Gebot der Liebe. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und da erwähnt er auch, dass er sie jetzt nicht Knechte nennt, sondern Freunde, weil er ihnen eben mitteilt, was passiert, weil er sie komplett mit reinnimmt. Und dann spricht Jesus aber auch über den Hass der Welt und die kommende Verfolgung. Und er sagt, das ist eine logische Konsequenz, dass ihr mit mir verbunden seid. Da wird euch auch was, da werdet ihr Dinge abbekommen, die hängen damit zusammen, dass ihr an mir hängt. Er spricht aber auch darüber, was der Heilige Geist bewirken wird. Da steht zum Beispiel: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und dann spricht Jesus noch ganz konkret über seinen Abschied. Er sagt, Johannes 16, Vers 16, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Eine kleine Weile. Und ein paar Verse weiter sagt er auch, spricht er über ein Wiedersehen. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und dann kommt unser heutiger Text. Also ihr merkt, dieser Abend nimmt seinen Lauf, ja, und was da drin ist, das ist ganz dicht geballt. Da fasst Jesus nochmal das Wichtigste zusammen. Dann kommt unser heutiger Text und was passiert danach? Es folgt noch ein Kapitel, das ist überschrieben mit das hohepriesterliche Gebet. Da hat Johannes uns noch berichtet, was Jesus direkt danach noch gebetet hat. Und dann sind sie im Garten Gethsemane, Jesus wird gefangen genommen, danach wird Jesus verhört vor dem Hohen Rat, vor Pilatus. Dann wird Jesus ausgepeitscht, er wird verurteilt, er wird gekreuzigt, er stirbt, er wird begraben. Dann am Ostermorgen die Auferstehung, Wiedersehen mit Jüngern in Jerusalem. Und das letzte Kapitel, was der Johannes beschreibt, ist, wie Jesus seinen Jüngern am See Genezareth nochmal begegnet. All das danach verteilt sich auf 4 Kapitel. Ist genauso viel Zeit, wie sich Johannes Zeit nimmt, um zu sagen, und am letzten Abend hat Jesus das mit uns gesprochen. Dann nimmt sich Johannes genauso viel Zeit, um das nochmal wiederzugeben, wie dann für die gesamte Geschichte mit Gefangennahme, Verhör, Kreuzigung, Grablegung, Auferstehung und Bericht danach. Da merkt ihr, was das auch für eine Priorität beim Johannes hat, dass er das weitergibt. Und mittendrin ein Kapitel, dieses hohe priesterliche Gebet. Und jetzt sind wir hier, ich sag mal, im Schweinsgalopp durch diese Kapitel gerannt. Und ich hoffe, ihr habt durch diesen Schnelldurchlauf gemerkt, wie besonders dieser Zeitpunkt ist, der unser Text jetzt gerade heute ist. Und was mir aufgefallen ist, je genauer ich mir im Lauf der Wochen diese Kapitel 13 bis 16 angeschaut habe, desto mehr merkt man, wie Jesus hier wirklich nochmal die allerwichtigsten Dinge zusammenfasst, von denen er möchte, dass die Jünger die verstehen. Jesus benutzt diesen letzten Abend, diese letzten Stunden nochmal, um das wirklich auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, deswegen stecken in diesem Text, ne, diesem Abschluss von dieser letzten Rede, stecken auch so viele schwergewichtige Themen drin und die hängen alle miteinander zusammen. Aber es ist nicht nur das, was Jesus sagt, was hier auf einen Punkt zusammenkommt. Denn jetzt kommt auch der Zeitpunkt, an dem die komplette Weltgeschichte auf den entscheidenden Punkt zuläuft. Rund um Karfreitag und Ostern. Das ist der Zeitpunkt, in dem unser Text hier spielt. Und ich glaube, der Zeitpunkt könnte kaum noch besonderer sein. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu verstehen, wann Jesus das sagt und was es bedeutet, wenn er sagt, na, es kommt die Stunde, es kommt der Tag. Das ist nicht irgendwann, Das ist aus seiner Sicht, aus Sicht der Jünger, jetzt gleich. Viel näher, als es den Jüngern lieb ist. Und jetzt kommen wir auf den zweiten Schwerpunkt, auf den ich eingehen möchte. Das ist dieses im Namen von Jesus bitten. Ich bin ja gerade mit euch schon im Schnelldurchgang durch diese Kapitel von diesem Abend durchgegangen. Und ich habe jetzt aus diesen Kapiteln nochmal ein paar Stellen rausgesucht, aus diesem letzten Gespräch von Jesus mit seinen Jüngern, wo es um diese ganz besondere Thematik geht, im Namen Jesu zu bitten. Und zwar sagt Jesus da in Kapitel 14 was. Und halt, macht euch bewusst, ne, wenn ich jetzt hier sage, hier in Kapitel 14, hier in Kapitel 15, das ist nicht irgendwie, damals, wo er in Nazareth war, hat Jesus hier was gesagt, ach, und da, wo er hier am See war, da hat er was gesagt. Nee, alles derselbe Abend, das ist derselbe Dialog mit seinen Jüngern. Hier in Kapitel 14, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und auch in Kapitel 15 kommt es nochmal vor. Da geht es um diesen Weinstock. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und dann in Vers 16 sagt er, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und jetzt Kapitel 16. Und ihr merkt schon, im Kapitel 16, das Letzte, was ich hier aufgedruckt habe, 26, 27, das ist schon Teil von dem Text, in dem wir dann heute sind. Die anderen zwei Stellen sind noch davor. Da sagt Jesus, und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Und an jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Die letzte Gelegenheit von Jesus, so mit seinen Jüngern zu sprechen. Und in diesem letzten Abschnitt betont er das noch dreimal. Was denkt ihr, warum betont Jesus das mit diesem im Namen von ihm zu bitten? Warum betont er das zu diesem wichtigen Zeitpunkt nochmal so? Was denkt ihr? Ach so, also du meinst quasi nach dem Motto, das, was ihr achtet drauf, dass das, was ihr bittet, auch quasi in meinem Sinne ist. Oder nicht in.
Genau,
nicht,
das größere Ziel im Blick und nicht nur eure Wünsche.
Dreimal. Das ist doch kein Zufall.
Drei Tage.
Ach so. Ich wollte nur drauf raus, dass das ist nicht nebenher erwähnt. Ne? Das hat Jesus nochmal hier hervorgehoben. Also ich denke, Jesus betont es, weil es ganz elementar mit dem in Verbindung steht, was jetzt bald geschehen wird. Also weil es ganz eng mit diesem Zeitpunkt verknüpft ist, mit diesem Zeitpunkt, in dem die Weltgeschichte auf den Punkt kommt. Und weil diese Tatsache ab diesem besonderen Zeitpunkt für die Jünger auch ganz besonders wichtig sein wird. Das war die Frage, warum betont es Jesus zu diesem Zeitpunkt nochmal so? Und jetzt die noch spannendere Frage. Was denkt ihr, was bedeutet denn das? In meinem Namen bitten. Was bedeutet das? Was würdet ihr sagen? Im Namen von Jesus bitten. Was bedeutet das?
Dass man an Jesus glaubt.
Dass man an Jesus glaubt.
Mhm. Es ist nicht meine Bitte dann, sondern es ist Jesu Bitte.
Mhm, das ist genau die Bitte von Jesus ist, die ich quasi stellvertretend für ihn bringe. Oder,
ja.
Mhm.
Ja, er verstärkt meine Bitte.
Mhm. Dass Jesus derjenige ist, der diese Bitte verstärkt.
Mhm. Sie können ja nicht direkt ihn fragen, weil er ja nicht da ist. Also.
Die Jünger haben ein Problem, weil Jesus ja nicht mehr da ist ab diesem Zeitpunkt.
Mhm. Aber in Vollmacht, wir können in Vollmacht von Jesus beten und bitten.
Mhm. In Vollmacht von Jesus. Mhm. Also ich habe mich ja die letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt und habe dann irgendwann gemerkt, es kristallisiert sich dieser Schwerpunkt raus und habe dann die Kapitel drumherum nochmal gewälzt und habe irgendwann festgestellt, dass mein Verständnis von dem, was es bedeutet, sich ein Stück weit verändert. Davor hätte ich gesagt, dass es so viel bedeutet, wie im Auftrag von Jesus und im Sinne von Jesus zu bitten. Also wie ich es auch gesagt habe, mit der Vollmacht und auch mit dem, wie Jesus das selber bitten würde und auch was er bitten würde. Und natürlich ist das völlig richtig. Was ich aber gemerkt habe in der Beschäftigung ist, dass der Schwerpunkt von der Bedeutung vielleicht doch noch mal ein bisschen anders gelagert ist, als ich es dachte. Und ich habe mal versucht, das hier auf den Folien darzustellen, was das meiner Meinung nach ganz besonders bedeutet. Und das geht in die Richtung von dem, was du gesagt hast, Cornelia. Die Jünger hatten damals ja die Sicht, naja, wir können ja mit Jesus reden, wir können mit ihm kommunizieren und Jesus ist der Profi im Kommunizieren mit seinem Vater. Ja, alles gut, wir haben unser Gegenüber, Jesus hat sein Gegenüber. So läuft die Kommunikationskette. Und hier ist jetzt, wenn wir nochmal, deswegen ich sage ja, wir bleiben heute die ganze Zeit in diesen paar Kapiteln, wenn man jetzt nochmal in Johannes 14 reinschaut, da stellt Jesus was klar, als er von dem einzigen Weg zum Vater spricht. Da sagt Jesus, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Da antwortet ihm Philippus, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus spricht zu Philippus, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Also Jesus sagt, euer Bild, was ihr habt, das ist falsch. Ich und der Vater, wir sind eins. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Das, was ich rede, das ist das, was der Vater redet. Das ist nicht so, dass ich euer Mittelsmann bin. Ich bin genauso für euch wie der Vater für euch. Ich und der Vater, wir sind eins, betont Jesus. Und genau, wir sind ineinander, wir sind eins. Und direkt danach in diesem Kapitel 15, da stellt Jesus eine weitere Sache klar. Kapitel 15 ab Vers 4, da geht es um diesen Weinstock. Da sagt er zu seinen Jüngern, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Was Jesus hier betont ist, ihr und ich, wir sind auch miteinander verbunden. Er sagt hier, bleibt in mir und ich in euch. Genauso wie er davor davon gesprochen hat, dass sein Vater in ihm ist und er in seinem Vater. Das heißt, er sagt, dieselbe Verbindung zu einem, wie ich mit meinem Vater habe, das ist die, die ich auch mit euch haben möchte. Bleibt in dieser Verbindung. Und jetzt merken wir, wenn die Jünger mit Jesus eins sind und Jesus mit dem Vater eins ist, dann sind doch auch die Jünger in Jesus eins mit dem Vater. Und das ist genau das Bild, was sich dann hier ergibt. In Jesus sind die Jünger mit dem Vater eins. Also das ist quasi nur eine Übertragung von diesem Bild, wenn man sagt, durch Jesus oder in Jesus sind die Jünger beim Vater. Und dieses Einssein, dass dieses Einssein nicht irgendwie nur ein Konstrukt ist, von dem Jesus spricht, sondern dass das Realität wird. Genau dafür hat es dann aber diesen Zeitpunkt gebraucht, vor dem die Jünger jetzt große Furcht hatten, vor dem Jesus Respekt hatte. Diesen wichtigsten Zeitpunkt der Weltgeschichte, der unmittelbar bevorstand, als Jesus davon gesprochen hat. Denn nur durch den Tod und die Auferstehung von Jesus ist dieses Einswerden mit dem Vater möglich geworden. Das, wovon Jesus hier spricht, ist erst durch das, was direkt danach passiert ist, zur Realität geworden. Und gleichzeitig bedeutet natürlich, wenn Jesus hier stirbt und zum Vater geht, auch, wie du gesagt hast, dass das menschliche Gegenüber, mit dem man jetzt die ganze Zeit normal sprechen konnte, für die Jünger nicht mehr da ist. Und darum ist es für sie so elementar, dass sie begreifen, dass es für sie gut ist, dass Jesus zum Vater zurückgeht. Denn durch dieses Zurückgehen zum Vater wird für sie das vollendet, dass sie auch selbst in die Gemeinschaft des Vaters hineingenommen werden. Das heißt, es ist nicht so, dass mit Jesus jetzt die eine Verbindung zu Gott wegbricht, die sie haben. Nein, mit dem, was Jesus jetzt tut, wird eine ganz neue, ganz besondere Verbindung zwischen den Jüngern und Gott geschaffen, die so ist, wie die Verbindung von Jesus mit seinem Vater ist. Es braucht Jesus nicht als Kommunikationszwischenstation. In Jesus, in seinem Namen, haben die Jünger direkten Zugang zum Vater und dürfen direkt mit ihm sprechen. Ganz genau so, wie auch Jesus direkt mit seinem Vater gesprochen hat. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, in meinem Namen, bittet den Vater in meinem Namen. Ich glaube, da geht es in erster Linie darum, den Jüngern klarzumachen, ihr braucht mich gar nicht als Gegenüber. Wenn ihr in mir seid, dann seid ihr so nah am Vater dran, wie ich es bin. Und dann könnt ihr genauso wie ich direkt mit dem Vater sprechen. In mir ist das Realität. In meinem Namen ist das Realität. Also nicht im Sinne von, in meinem Namen ist eine Zauberformel, dann funktioniert das, worum ich bitte und Gott macht es. Nein, wirklich in der Realität von Jesus, in seinem Namen, sind die Jünger so nah am Vater dran, wie Jesus es selber ist. Und die Frage an euch, gilt das nur für die Jünger? Hier steht es erstmal nur für die Jünger. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss ein paar ausgewählte Verse aus diesem hohepriesterlichen Gebet vorlesen, das Jesus direkt nach diesem Gespräch mit seinen Jüngern gebetet hat und das ihr auch in den nächsten 2 Tagen in der Tageslese habt. Und ich habe, nachdem ich das hier alles bearbeitet habe, dieses hohepriesterliche Gebet nochmal mit ganz neuen Augen gelesen und ich hoffe, dass es euch dann vielleicht auch so geht. Johannes 17, und ich lese jetzt ab Vers 11, da betet Jesus: Und ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ihr merkt, hier geht es wieder um diesen Namen. Der Name von Jesus. Und von wem hat er diesen Namen? Ich erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Wir kennen es von Kindern. Man gibt einem Kind einen Namen. Manchmal gibt man einem Kind sogar den eigenen Namen. Ja? Wenn mein Kind Daniel Junior heißen würde, hätte ich ihm sogar meinen eigenen Namen gegeben. Der Name von Jesus, der hier außenrum ist, von dem die Bibel auch sagt, in diesem Namen ist alles drin, alles. Das ist der Name des Vaters, den der Vater dem Sohn gegeben hat. Achtet mal drauf. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und jetzt ab Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für meine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Und 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich behaupte nicht, komplett verstanden zu haben, was alles im Namen Jesus drinsteckt. Aber ich staune immer mehr, wenn ich begreifen darf, was da noch alles enthalten ist. Dass es eben mehr ist als nur ein Auftrag, mehr als nur eine Vollmacht. Letztlich unsere gesamte Existenz als Kinder Gottes steckt in diesem Namen Jesu drin, in dem, was er gemacht hat. Und so wie Jesus vor den Vater treten kann, so können wir vor den Vater treten in ihm. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir für diese Kapitel, die wir da im Johannesevangelium lesen können. Die sind so voll, die sind so reichhaltig, dass es schwer ist, die zu erfassen. Aber es ist auch gar nicht notwendig, dass wir davon immer alles verstehen. Ich danke dir, dass wir davon Stück für Stück mehr verstehen dürfen. Und dass das Wichtigste, was da drin steckt, immer wieder uns auf die gleiche Wahrheit zurückführt. Nämlich, dass es alles an dem liegt, was Jesus für uns getan hat. Dass durch dein Blut und dein Sterben und deine Auferstehung Gemeinschaft mit dem Vater möglich ist, für uns, die wir einst getrennt waren. Ich staune darüber, wie tief und umfassend das ist und was Jesus da alles erwähnt. Und ich freue mich schon drauf, dass ich immer mehr ein Stück davon begreifen darf. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja mit Freude wirklich diese Kapitel auch lesen, immer mehr darin entdecken und immer mehr begreifen, was es bedeutet, das Privileg zu haben, in diese Gemeinschaft hineingenommen zu sein, eins zu sein mit dir, mit dem Vater, durch den Heiligen Geist verbunden. Und dass wir so dich bitten dürfen, wie du es selber auch den Vater bittest, mit derselben Kraft, mit derselben Vollmacht, mit demselben Zugang. Gib uns auch denselben Blick und denselben Wunsch. Und lass du uns wirklich auch so beten, wie du gebetet hast. Und ich freue mich schon drauf, in den nächsten Tagen nochmal das hohepriesterliche Gebet von dir zu lesen, weil ich es unglaublich spannend finde, was du den Vater bittest, wohlwissend, dass das nicht nur eine Bitte ist, die vielleicht erfüllt wird, sondern dass das eine Bitte ist, die Realität wird durch das, was du selber tust. Danke dafür. Amen.